Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Sebastian Kienle. Moin Sebi.
Moin.
Alles gut bei dir? Ich habe gesehen, bei dir ist Race Week diese Woche angesagt.
Ja, tatsächlich. Ging irgendwie ein bisschen schneller, wie ich gedacht habe. Also ganzen Sommer wusste ich ja schon, dass ich höchstwahrscheinlich auch nochmal eine richtige High-Rock-Saison machen will. Aber klar, standen dann erstmal ganz andere Sachen im Fokus. Aber genau, ich jetzt dementsprechend moin passt. Also ich bin am Wochenende in Hamburg am Start.
Race Week eine Woche nach dem Ironman Hawaii ist für dich ja auch ungewöhnlich, würde ich sagen.
Ja, vor allen Dingen hatte ich auch ohne den Jet hatte ich ein bisschen Lag, um es mal so zu sagen. Lag of sleep.
Ich glaube, den hatten wir alle am Wochenende. Ich habe gesehen, du warst heute schon auf dem Ski-Ergo auch unterwegs. Also du bist komplett in der Vorbereitung fürs Wochenende.
Ja, nicht nur fürs Wochenende. Also ich werde tatsächlich wirklich eine ganze High-Rock-Saison mal so richtig durchziehen. Und auch, ja, also wirklich da mal jetzt ein bisschen mehr mich engagieren in dem Bereich. Es hat mir einfach im letzten Jahr schon unheimlich viel Spaß gemacht, wobei es da jetzt halt ja jetzt nicht so ganz, ganz ernst gemeint war in dem Sinn. Aber ja, ich meine, ich merke eben, ich ganz ohne irgendwie Wettkämpfe und irgendein Ziel, das einen dazu dann auch eben bringt, vielleicht auch mit nur 3 Stunden Schlaf mal eben vielleicht sich noch ein bisschen zu bewegen. Ja. Ist es bei mir einfach schwierig. Und High Rocks finde ich eine unheimlich geile Sportart, auch insofern, als dass sie eben total kompatibel ist mit allen möglichen Lifestyles, um es mal so zu sagen. Das ist Triathlon, wir alle wissen, nicht immer ganz so leicht. Allein schon den Aufwand, den du betreiben musst, um mal 1 Stunde schwimmen zu gehen, da ist halt das Verhältnis zwischen irgendwie Aufwand und dann Zeit, wo du dich halt bewegst, teilweise schon schwierig. Bei High Rocks ist oft genau andersrum. Also da geht's eben auch mal einfach 20 Minuten auf dem Hotelzimmer irgendwie Burpees auf der Stelle machen oder so. Da fühlst du dich auch schon so, wie wenn du echt was geleistet hättest. Also ist ganz schön und ja, hat natürlich auch viele Facetten, die ich aus dem Triathlon schon irgendwo kenne. Wobei natürlich auch klar ist, also ich strebe da jetzt nicht irgendwie eine zweite Profikarriere an. Dafür ist es einfach klar, dass auch der Sport sich sehr schnell weiterentwickelt. Und die wichtigsten Sachen sind eben, sag ich mal, hohe V2 Max und viel Kraft. Und beides lässt halt schon ab 30 dann irgendwann nach. Und mit 40, da brauchen wir da nicht drüber sprechen. Also, aber genau, es ist schön, es macht mir Spaß und ja, gibt mir irgendwie ein bisschen Drive im Training, mich mal wirklich anzustrengen.
Ja. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht so viel mit High Rocks anfangen, kannst du vielleicht einmal kurz ja beschreiben, was High Rocks überhaupt ist und worauf es da ankommt auch?
Ja, genau. Es ist letztendlich ist wie Trimdichtpfad turbocharged, könnte man sagen. Also die Kombination einfach aus Laufen und Kraftübungen ganz im ganz Wesentlichen. Aber anders wie jetzt im CrossFit sind es eben immer die gleichen Übungen. Es ist immer 1 Kilometer Laufen und dann eben eine Station. Und also die Stationen sind eben Skierg, Schlitten schieben, Schlitten ziehen, Rudern, dann Lunges, Farmers Carry und Wallballs. Ich glaube, ich habe sie alle genannt. Burpees habe ich noch vergessen. Oder die schönste Station, wie man sieht. Genau, das ist eigentlich die Zusammensetzung. Und es gibt ja verschiedene Divisionen auch. Du kannst eben in einem Double, also als Team das Ganze machen, kannst dich an den Stationen abwechseln. Und genau, immer ein Kilometer Laufen dazwischen, also insgesamt 8 Kilometer Laufen. Und ich finde, es ist auch für Triathleten gerade in der Offseason eigentlich was richtig Geiles. Es muss ja auch nicht unbedingt der Wettkampf an sich sein, aber das Training dafür, das glaube ich auch für Triathlon echt einiges und macht einfach auch viel Spaß. Ja, also und Die Wettbewerbe an sich sind halt auch schon relativ cool, muss man sagen. Also es ist immer Indoor. Ganz anders, wie ich es vom Triathlon kenne. Also das Schlimmste, was dir da passieren kann, ist eben irgendwie, weiß ich nicht, dir fällt der Wallboard auf den Kopf oder so. Deine Autos und auch die Anreise ist meistens relativ entspannt, weil die Herren der Schöpfung brauchen normalerweise nicht viel mehr wie eine Hose. Weil oben ohne ist quasi fast schon so eine Art ungeschriebene Kleiderordnung. Brauchst nur ein paar Schuhe und das war's eigentlich schon. Und das ist dementsprechend auch ganz angenehm, was die Rennen angeht, ja.
Wie bist du damals drauf gekommen, das mal zu versuchen?
Tatsächlich über meinen Videograf, den René Domke. Ich bin zwar tatsächlich, wenn mir da meine Erinnerung keinen Streich spielt, zu der allerersten Präsentation von HYROX eingeladen worden, damals auch von Moritz Fürste, aber für mich kam das damals überhaupt nicht irgendwo in Frage. Da hat man ja eher Angst gehabt, oh Gott, wenn ich auch nur irgendwie 500 Gramm Muskulatur noch zulege, dann werde ich zu schwer. Weiß ich nicht.
Ja.
Und jetzt ist es eher genau andersrum. Also jetzt ist es so, dass ja, es mich auch deswegen total reizt, weil ich sehe halt einen Fortschritt, ja. Das war natürlich am Schluss im Triathlon, kämpfst du da ja eher dann gegen den Verfall, sag ich mal. Und gerade halt, was so Kraftwerte angeht, es geht dann halt auch in meinem Alter tatsächlich noch verhältnismäßig schnell, dass du halt ein ganz gutes Level irgendwie erreichst. Und das macht dann schon auch echt Bock und ja.
Und ansonsten bist du ja noch viel auf dem Gravelbike unterwegs.
Genau, das war eigentlich der ganz ursprüngliche Plan, war ja eben die Saison wirklich noch richtig im Gravel-Bereich auch anzugreifen, aber auf einem relativ hohen Niveau irgendwo die Wettbewerbe zu bestreiten. Also als ich so meinen 5-Jahres-Plan gemacht habe, um es mal so zu sagen, war meine Idee schon, dass ich halt auch vielleicht irgendwo da bei einem von den größeren Rennen mal vorne mitfahren kann. Aber das hat sich schnell als absolute Illusion herausgestellt. Also was an verschiedenen Faktoren natürlich irgendwie hängt. Der eine Faktor ist ganz sicher, dass sich der Sport, wie auch unser Sport und auch HYROX, wahnsinnig schnell weiterentwickelt hat. Wahrscheinlich noch krasser. Einfach weil viele Straßenprofis inzwischen das nicht mehr als Karriereausklang, nehmen, sondern auch aktiv da eben noch fahren. Ja, Mathieu van der Poel ist der amtierende Gravel-Weltmeister und ja, auch bei den großen Nicht-UCI-Rennen geht da echt also der Punk absolut ab. Und gleichzeitig war es eben auch so, dass nach dem Jahr 2023, in dem ich ja schon noch sehr viele Rennen gestartet bin, habe ich auch erstmal ein bisschen durchschnaufen müssen, um es mal so zu sagen. Ich habe dann wirklich so 2 Monate relativ wenig eigentlich gemacht und es war dann wirklich richtig hart, wieder anzufangen. Das muss ich wirklich sagen. Also am Anfang hatte ich auch nicht so viel Lust und ja, dann habe ich gleich einen relativ heftigen Unfall gehabt bei meinem ersten richtigen Rennen in Aachen und das hat dann eigentlich die ganze Sache beendet, mehr oder weniger schon. Das war eigentlich dann fast 3 Monate Ausfall dann. Also meine Hand. Also die hätte mal jetzt, wenn es noch mal eine aktive Triathlon-Karriere gewesen wäre, dann hätte ich mir die wahrscheinlich relativ kompliziert operieren lassen. Aber das war jetzt in dem Fall einfach, da war jetzt nicht der Druck da, da unbedingt alles zusammenschrauben lassen zu müssen. Und dementsprechend auch zum Glück, muss man sagen, konservativ gemacht. Aber das hat dadurch natürlich relativ lang gedauert. Und auch meine Schulter, das geht zwar überraschend gut, also du hast ja schon gesagt, ich bin auf dem Skierg und so weiter, kann Wallballs werfen, aber tatsächlich ist es so, ich war jetzt 2-mal schwimmen mit meinem kleinen Sohn, wollte ihm da nur zeigen, wie toll der Papa immer noch schwimmen kann und meine Schulter, also das wäre richtig schwierig damit jetzt auch zu schwimmen, aber egal, auf jeden Fall hat es eigentlich so die Gravel-Saison da beendet und ja, es ist auch relativ klar, dass ich da jetzt im nächsten Jahr jetzt da nicht viel mehr drauflegen können würde und dementsprechend, ich werde sicher im nächsten Jahr auch noch ein paar Rennen fahren oder ein paar Events, um es mal so zu sagen, aber ja, jetzt da jetzt irgendwie mit dem Ziel da nochmal irgendein großes Rennen vorne mitzufahren, ich glaube, das ist erledigt und wie gesagt, dafür macht mir das HYROX-Thema echt Spaß und ja, passt alles.
Wir haben uns ja noch beim Ironman 73 Kraichgau getroffen. Da warst du ja noch mit Schiene am Handgelenk auch unterwegs und meintest auch, dass du zum Glück nicht mehr schwimmen gehen musst. Ja, weil deine Schulter halt wirklich lädiert war. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass der Unfall unverschuldet war von dir.
Ja, das ist natürlich immer eine Definitionsfrage. Letzten Endes ist es ja immer so, dass die Veranstalter alle in ihre Regeln reinschreiben. Es gilt die StVO und so weiter. So gesehen war ich natürlich mit schuldig, weil ich natürlich nicht straßenverkehrsordnungskonform Rad gefahren bin auf dem Abschnitt. Aber ja, genau, also es war letztendlich relativ klar, dass die Strecke. Oder was heißt relativ? Es war klar, dass die Strecke voll gesperrt ist. Zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, dass wir eigentlich fast ein geschlossenes Fahrerfeld hatten. Und also ich weiß wirklich nicht, was die in dem Moment Verantwortlichen da gedacht haben an der Stelle. Aber also es war absoluter Wahnsinn, da irgendein ein Fahrzeug über die Strecke fahren zu lassen oder in dem Fall eben zwei. Und das. Also ja, war eigentlich klar, dass da auf jeden Fall was passiert und in dem Fall muss man wirklich sagen, war es noch Riesenglück. Also es war wirklich Riesenglück, weil wäre es ein anderes Fahrzeug gewesen, weiß ich, ein VW-Bus oder ein großer SUV oder so, dann wäre das nicht so glimpflich ausgegangen.
Ja, dann kann man ja von Glück reden, dass es nur in Anführungszeichen die Hand und die Schulter war. Und dass jetzt alles zum Glück wieder auf dem richtigen Weg ist und du am Samstag dann, am Samstag ist es, glaube ich, ne? Das Hyrox oder
Genau.
am Sonntag? Ja.
Abend, ja.
Dass du dann ein gutes Rennen hinlegen kannst. Du warst natürlich auch schon am vergangenen Wochenende im Einsatz als Co-Kommentator im ZDF bei der Übertragung des Ironman Hawaii. Hast du dich davon schon ein bisschen erholt? Du hast auf jeden Fall schon gesagt, du hast ein bisschen Lack of Sleep.
Ja, schon, das ist natürlich schon echt gar nicht so ohne. Also währenddessen merkt man das gar nicht so und auch so im unmittelbaren Nachgang, weil ich bin dann auch einfach noch so aufgedreht, ja. Also man will da ja natürlich auch einen guten Job machen und ja, logischerweise wird da auch der ein oder andere Kaffee oder das ein oder andere Energiegetränk verzehrt während der Übertragung und dann bist du halt echt noch so, ja, schon einfach ein bisschen drauf nach der. Da, mit dem Zieleinlauf fällst du da auch nicht direkt ins Bett und dann ist es bei mir auch einfach, ja, das Rennen ruft bei mir natürlich auch noch so unheimlich viele Emotionen
Ja.
hervor und wenn man schöne Bilder irgendwie kommentieren darf, da fährt natürlich irgendwo das Karussell im Kopf schon ganz schön schnell im Kreis, das kann man schon sagen. Also deswegen, ja, war gar nicht so ohne jetzt danach, aber. Ja, also es ist natürlich jetzt was anderes, wie wenn wir jetzt vor Ort gewesen wären. Also ich muss sagen, klar, die Kollegen, also wir hatten ja auch Kollegen vor Ort und eigene Kamera. Ich glaube, das macht echt auch nochmal einen richtigen Unterschied. Also der ein oder andere hat vielleicht ja auch das Weltbild oder den internationalen Stream noch laufen gehabt. Wir haben natürlich nicht nur deutlich weniger Werbung im ZDF, sondern dann schon eben auch so, dass wir ja noch eine eigene Kamera oder ja mehrere verschiedene Möglichkeiten haben, dann auch die Deutschen zu begleiten. Und in dem Fall war das natürlich auch absolut Gold wert. Also gerade beim Schwimmen, aber dann eben auch beim Radfahren, auch bei Patrick zu haben, ja.
Ja, dann lass uns mal über das Rennen sprechen. Du hast natürlich viel Erfahrung, was den Ironman Hawaii angeht. Dein Sieg ist ja jetzt auch tatsächlich genau 10 Jahre her. Ich glaube, wir fangen mal am Ende an, ganz kurz. Hast du mit diesem Ausgang gerechnet im Vorfeld?
Nein, also ich glaube, dass wenn man sich jetzt das Podium anschaut, ich weiß nicht, wer das Podium richtig getippt hat. Also das ist schon richtig, also man kann mitnichten von einer Überraschung sprechen, das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Also das wäre, glaube ich, doof, weil wenn du fragen würdest, kann Patrick Lange das Rennen gewinnen, dann hätte ich dir gesagt, auf jeden Fall kann er das Rennen gewinnen. Kann Magnus Zweiter werden? Auf jeden Fall kann er Zweiter werden und kann Rudi Dritter werden? Absolut. Nur ich glaube, die Konsensschätzung waren, glaube ich, andere. Also, dass kein Norweger am Schluss auf dem Podium ist und auch Sam Laidlaw einfach Das ist immer klar, dass also sowas passieren kann in dem Rennen. Ich meine, auch wenn du eben auf der Kommentatorenseite bist, dann manchmal musst du das Rennen irgendwo noch so die Spannung einigermaßen hochpushen. Das ist auch klar. Aber ich denke, man hat da keine Lügen erzählt, wenn man gesagt hat, ja, da kann bis zum Schluss alles passieren und wir haben da alles schon gesehen in dem Rennen. Und das dann aber doch, sag ich mal, die zwei für mich eigentlich stärksten Athleten in dem Jahr mit Sam Laidlaw und Christian Blumenfeld beide halt an dem Tag einfach einen ganz schlechten Tag haben oder
Ja.
halt, ja, sag ich mal, Probleme haben, wie auch immer man es definieren mag. Das glaube ich, haben die wenigsten jetzt getippt, ja. Aber eine Überraschung ist es insofern trotzdem nicht. Ich hätte trotzdem nicht mit dem Ausgang gerechnet, ganz klar.
Ja. Vor dem Schwimmstart gab es ja dieses Szenario, dass eigentlich fast alle Profis von Quallen gestochen wurden. Was ist irgendwie, also als hätten sich quasi alle Quallen verabredet, am 26. Oktober sind wir in der Bucht vor Kona und ja, machen da ein bisschen Tara. Hattest du schon mal irgendwie Kontakt auch mit Quallen?
Ja, hatte ich auch mehrfach. Also das ist jetzt nichts Neues, dass es auch in Hawaii Quallen gibt. Das, glaube ich, hat auch echt tatsächlich viel damit zu tun, dass das Meer eben einfach wärmer wird. Ja, also ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es also in den letzten Jahren von meiner Karriere, dass ich da halt öfter mal ein Problem hatte. Am Anfang habe ich das überhaupt nicht gecheckt, was es eigentlich war oder ist. Weil ich auch sagen muss, also ganz so schlimm fand ich jetzt das nicht, aber das kommt auch immer eben genau drauf an, sag ich mal, du kannst halt irgendwie ein so ein Tentakel mal abkriegen und dann brennt es halt ein bisschen und dann war's das. Aber du kannst natürlich auch einfach richtig Pech haben. Und ja, ich meine, ich habe da auch schon zum Beispiel Daniela Rüff mal gesehen und ja, da brauchst du nicht irgendwie erzählen, ich bin von einer Qualle gebissen worden oder ich habe Kontakt gehabt mit der Qualle, so rum muss man es ja, glaube ich, einfach richtig erstmal sagen, sondern da hast du einfach gesehen, okay, da ist was echt gehörig schief gelaufen, weil das sah echt aus, wie wenn die sich mit dem Wasserkocher geduscht hätte. Also die war wirklich überall rot und hat echt richtig Ausschlag gehabt und so weiter. Und dass sowas natürlich ein Rennen halt absolut zerstören kann, das ist, glaube ich, klar, ja.
Ja, und dann war es ja irgendwie so der typische Rennverlauf. Also Sam Laidlaw hat sich ja wie eigentlich immer an die Spitze gesetzt und ist vorne weggeschwommen. Aber Patrick hat ja dann doch endlich gezeigt, dass sich sein vieles Schwimmtraining auf jeden Fall ausgezahlt hat.
Ja, also wie gesagt, ich habe ihn in St. Moritz gesehen, auch beim Schwimmen und auch andere, die ihn im Training gesehen haben und so weiter, die haben schon gewusst, das ist jetzt kein Blabla, was er da irgendwie erzählt, dass er es eigentlich drauf hat. Was ich daran einfach wahnsinnig faszinierend finde, ist halt der Druck in Hawaii war mit Sicherheit am höchsten jetzt für ihn bei dem. Ja, also da zählt es am meisten, dass du irgendwie in der Gruppe bist und das weiß er ja vorher auch. Und dass er es da dann schafft, das ist halt einfach unheimlich stark. Also das ist wirklich Wahnsinn, aber ich glaube eben auch, dass sie vielleicht genau daran eben auch nochmal richtig, richtig gearbeitet haben. Und aber auch wie er sich dann positioniert hat, also in der Gruppe, das war einfach unheimlich souverän und war auf jeden Fall die Grundlage für den Sieg, das ist ganz klar. Also wenn er nicht in der Gruppe gewesen wäre, glaube ich, hätte er keine Chancen mehr gehabt auf den Sieg, weil man sieht ja letztendlich schon, also er hat auf dem Rad auch schlau agiert. Ich denke, da kommen wir sicher gleich noch dazu, aber allein in irgendeiner von den Splittergruppen, die da dahinter noch unterwegs waren, wäre da keine Chancen mehr
Ja.
gewesen.
Ich glaube, auch wenn er mit der Gruppe, in der auch dann Magnus Dietlef war, rausgekommen wäre, dann wäre er schon mehr als eine Minute auch hinter der Spitze gewesen und dann wäre für ihn eigentlich das Rennen vorbei gewesen wahrscheinlich, weil wenn, also dann fährt Magnus vorne raus, um diese Lücke zu schließen und ich glaube nicht, dass er dann da vielleicht auch noch mitgehen kann.
Ja, ganz sicher nicht. Also vor allen Dingen Magnus würde in dem Moment ganz anders fahren, weil wenn Magnus ist egal, wer die fünf sind, die hinter ihm noch irgendwo fahren in dem Moment, wenn er nach vorne fährt. Aber wenn er eben sieht, dass einer davon Patrick wäre, dann würde er auf jeden Fall so fahren, dass einfach Patrick weit über das gehen müsste schon am Anfang vom Rennen, was er irgendwie verkraften könnte. Und gerade am Anfang ist es eben so, das kommt dann auch auf die Windbedingungen an, aber Patrick auf dem Weg nach Harvey hoch zu abzuhängen oder von Kawai High wieder hoch zum Highway, das ist quasi unmöglich, weil Patrick einfach da den kleinen Vorteil dann vom Gewicht hat oder einfach keinen Nachteil mehr hat. Aber auf dem Flachstück ist es, sieht's halt anders aus, je nachdem, ob Kampfrichter auch da sind und so weiter. Aber da ist einfach so, Magnus fährt da 360, 370 Watt und wenn Patrick nur annähernd in den Bereich muss, da wäre er innerhalb von 10 Minuten gekocht. Also ja, da ist eigentlich relativ klar, dass er da keine gehabt hätte.
Und sein Schwimmen war ja dann auch irgendwie so ein Druckmittel gegen Sam Laidlow, weil Laidlow musste dann einfach die Flucht nach vorne suchen, um diese Lücke irgendwie zu etablieren, die er dann fürs Laufen braucht.
Weiß ich gar nicht genau, weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wie viel Sam Laidlow mitbekommen hat, irgendwie wie die Gruppe dahinter in dem Moment ausgesehen hat, weil am Anfang ist es nicht so einfach, auch die Informationen von außen zu bekommen. Also ich habe es ja in der Übertragung gesagt, aber ich glaube, er hatte das schon als taktische Option, dass er direkt aus der Wechselzone raus eigentlich schon, sag ich mal, einfach attackiert und gar nicht lange irgendwie jemand hinter sich herzieht, was ja absolut Sinn macht. Ja, ich meine, aber es kann auch sein, dass ihm genau das Rennen gekostet hat, weil in den ersten, sag ich mal, 20 Minuten in dem Rennen fahren alle, eigentlich alle erstmal so ein bisschen über ihren Verhältnissen. Und um da dann eben innerhalb von diesen ersten 20 Minuten halt noch über eine Minute wegzufahren von der Gruppe, das ist schon Wahnsinn. Also ich meine, sag mal, ich habe mit ihm ein bisschen hin und her geschrieben, aber er muss das selber vielleicht mal veröffentlichen, was er da auch gefahren ist. Also das, sag ich mal, zeigt dann auch, was vielleicht dann später im Rennen dann halt das Problem war. Aber ich habe auch einfach Respekt davor, weil du weißt schon, dass es natürlich ein Risiko ist. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, komplett konservativ gewinnt man auf Hawaii auch nicht mehr. Und auch Patricks Rennen, das sieht von außen erstmal vielleicht sehr konservativ aus, war es aber, glaube ich, nicht. Also, sagen.
Er hat ja auch gesagt, dass er vor allem in seiner taktischen Planung auch so viel Wert auf dieses Town Race gelegt hat, wie er es nennt. Also dieser erste Teil, wo man dann noch durch Kona fährt mit dem Wendepunkt dann noch, dass er da einfach ja schon richtig Druck auf dem Pedal haben wollte, um auch dann in dieser Gruppe dann dran zu bleiben.
Ja, und das war, also da sieht man eben auch, dass halt Erfahrung in dem Rennen halt doch eine relativ große Rolle spielt. Und die hat er da auf jeden Fall perfekt ausgenutzt auch, ja.
Und dann haben wir es, du hast es gerade schon angesprochen, sein taktisches Verhalten dann in der Gruppe, die ja irgendwie dann auch riesig war. Mehr als 20 Athleten am Anfang waren in dieser Verfolgergruppe. Hast du das schon mal so erlebt auf Hawaii?
Ja, öfters. Also das ist jetzt keine Besonderheit. Also wir hatten auf jeden Fall auch schon solche Gruppen. Aber ja, also das ist extrem stressig. Also man hat ja dann die Überholmanöver gesehen, teilweise vom Blumenfeld, wie dann Magnus vorbeigefahren ist, dritte Reihe aus Race Ranger ausgefallen oder blinkt halt irgendwie rot. Da kriegst du als geht halt einen halben Herzinfarkt. Also
Da habe ich als Zuschauer schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
ja.
Das war echt grenzwertig.
Ich muss auch sagen, also ich fand es jetzt schon auch, ich habe es jetzt nicht im Detail mehr angeschaut, wie viel Zeitstrafen es dann gegeben hat und so, aber ich fand es auf jeden Fall vom Judging her jetzt ein bisschen sinnvoller, wie jetzt irgendwie in den Vorjahren. Ich finde schon, also ich bin immer ein großer Fan davon, die Regeln auch natürlich durchzusetzen, aber du siehst halt in dem Moment, das ist nicht so, dass da jetzt jemand probiert, irgendwie sich aktiv einen Vorteil zu verschaffen, sondern es ist einfach nur erstmal überhaupt schwierig als Athlet da zu agieren, ja. Und eben auch diese Ansage, okay, Overtake is the last exit, ja. Also sprich, bevor du irgendwie jetzt eine Zeitstrafe kriegst, dann musst du halt überholen, wenn du halt in die einfährst. Das sorgt halt einfach natürlich auch dafür, dass gerade halt an diesen Wellen, kurz hinter Waikoloa, ist es dann halt immer so, dass dann einfach, okay, die Spitze fährt in diese Welle rein, von hinten kommen sie angeschossen mit weit über 5 km/h und dann überholen halt wirklich 5 Leute gleichzeitig. Und das ist halt klar. Und das zeigt übrigens dann auch später, also gerade zum Beispiel jemand wie Braden Curry, wenn man sich das halt mal anschaut. Also dieses Rennen, das war wahnsinnig unrhythmisch. Also das ist schon eher untypisch für Hawaii. Also bei uns war es dann halt oft so, dass da gar niemand überholt hat in den Abschnitten oder selten mal jemand überholt hat, weil die Spitze schon vorne war und einfach so vorne aufs Tempo gedrückt wurde dann, dass da halt nicht mehr viel jetzt irgendwie an Überholen war. Da sind eher halt die Leute nach hinten halt schon abgeplatzt. Aber inzwischen ist die Dichte halt höher und alle probieren dran zu bleiben und fahren auch bis aufs maximal irgendwie Mögliche halt eben ran. Und dadurch hast du dann halt dieses ständige Auffächern von der Gruppe wieder mit Überholen in dritter Reihe und ja, Motorräder zwischendrin. Also es war schon ja, Hektik.
Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, dass diese Hektik wurde auch durch die Attacke von Laidlaw ausgelöst, weil Christian und Magnus dann irgendwie dann doch versuchen mussten, irgendwie noch an ihn ranzukommen oder wenigstens die Lücke klein zu halten?
Nee, im Gegenteil. Also da hat die Hektik eigentlich wieder rausgenommen. Also sobald einer vorne wirklich eben draufdrückt und die Gruppe zieht, gibt es weniger Überholmanöver von hinten, sondern dann ist eher jeder probiert irgendwie einigermaßen halt dran zu bleiben. Und da bist du dann halt nicht versucht zu überholen, weil allein schon für diese Überholmanöver, also wenn du da auf einmal, wenn du dann halt in dieser Welle drin bist, dann haben ja alle wieder, sag ich mal, den gleichen Widerstand. Und dann fahren die vorne halt ganz normal ihren Stiefel, sag ich mal, jetzt an der Welle irgendwie 320, 330 Watt. Und um dann innerhalb von 20 Sekunden irgendwie vier Leute zu überholen, da musst du halt 450 treten, ja. Und das macht es eben halt total unrhythmisch, weil wenn die dann über ihren Überholvorgang abgeschlossen haben, dann sind die so blitzeblau, dass die vorne natürlich nicht einfach erstmal dann 350 weiterfahren, sondern die wollen sich erstmal holen, lassen die Leistung dann halt absacken, was dann dazu führt, dass die nächsten Leute von hinten wieder überholen. Und deswegen ist es eigentlich schon so, dass in der Phase, wo dann Magnus nach vorne gefahren war, da hat sich's dann in die Länge gezogen und hat eher Ruhe reingebracht. Dann hat es auch ein paar Leute dann schon mal aussortiert. Mich hat es gewundert, dass es halt ja nicht stärker auseinandergefallen ist. Aber es zeigt eben auch, dass die Bedingungen halt auf dem Rad extrem schnell waren. Also wenig Wind, vor allen Dingen halt wenig Wind von der Seite. Und ja, die Radfahrer, die halt jetzt von der Leistung her nicht so stark fahren können, die haben dann halt auf dem Weg nach Hawi hoch, wenn es keinen Wind von der Seite hat, eigentlich den Vorteil, dass sie meistens leichter sind und dementsprechend dann halt nicht wirklich rausfallen. Und auf dem Weg dann von Hawi runter war es dann eben schon so, dass es zwischenzeitlich immer wieder so aussah, wie wenn es jetzt tatsächlich größere Lücken gibt. Aber die sind eben dann an den Wellen immer wieder auch, hat sich dann wieder zusammengeschoben. Also ja, wirklich nochmal Unterschiede hat man ja dann gesehen, war eigentlich dann erst tatsächlich wieder auf dem Highway. Da war ich überrascht. Also ich hätte gedacht, dass gerade um Patrick rum es eigentlich keine größere Gruppe mehr geben wird in der zweiten Wechselzone. Und es gab ja dann auch Abstände, aber halt 15, 20 Sekunden, ja.
Wir haben von Christian Blumenfeld wieder, ja, ich sag mal, was gesehen. Mehr gesehen vielleicht, als wir sehen wollten.
Von Christian Blumenfeld.
Ich weiß nicht, ich habe schon drüber nachgedacht, ob es vielleicht einfach, ob er sich vielleicht doch übernommen hat, das dann doch wieder irgendwie alles in den Rennkalender zu integrieren, ob dann die Langdistanzvorbereitung vielleicht doch zu kurz kam irgendwie. Aber es war dann einfach auch nicht sein Tag vielleicht.
Ja, ist eine gute Frage letzten Endes. Ich liege immer richtig mit meinen Prognosen, sie treten nur oft so ein Jahr später ein oder sowas. Oder vor Frankfurt habe ich eigentlich gesagt, dass ich mir halt einfach nicht vorstellen kann, dass er nach Olympia irgendwie mit diesem ganzen Stress, dem ganzen Zyklus und so weiter, da halt so ein Rennen abfackelt, ja. Und jetzt hat sie ihn dann halt vielleicht ein bisschen später dann eben erwischt, aber aus denselben Gründen. Also ich finde es eher einfach immer noch bewundernswert, dass er das halt trotzdem alles ja so hinkriegt. Und deswegen habe ich mich dann auch nicht mehr getraut, irgendwie gegen ihn zu tippen, weil auch wenn du halt irgendwie jetzt Lionel Sanders auf YouTube verfolgt hast, dann ein bisschen Einblick auch bekommen hast, was er da noch abgerissen hat, da denkst du halt echt so, boah, also ich meine, wer soll ihn da irgendwie schlagen? Also, und dann ist er beim Schwimmen in der Gruppe dabei und denkst eigentlich, okay, das Rennen ist mehr oder weniger gelaufen. Aber es zeigt eben halt auch wieder, Hawaii und auch eben generell Langdistanz. Ich weiß nicht, ob die beiden Norweger vielleicht auch hier und da nicht ganz den nötigen Respekt haben vor dem Rennen. Vielleicht haben sie es jetzt. Also ich glaube, selbst die besten Athleten hat das Rennen halt schon auf die Knie gezwungen. Und egal, ob du jetzt Laidlaw anguckst, ob du Jan anschaust, ob du mich anschaust, es gibt keinen irgendwie absoluten Top-Athleten, der in diesem Rennen nicht auch schon, sag ich mal, weinend auf dem Boden gelegen ist. Ja, also ich glaube, der Mythos des Rennens ist insofern wieder hergestellt.
Das stimmt auf jeden Fall. Dann müssen wir natürlich noch über die Special Needs Station sprechen. Wir haben es alle gesehen. Sam Laidlaw greift zum Beutel, tauscht seine Flaschen aus, braucht ein bisschen länger dafür, weiß dann nicht, wo er seinen Beutel hinwerfen soll und steckt ihn sich in den Anzug, was jetzt im Endeffekt keine Konsequenzen hatte. Vielleicht hätte es mehr Konsequenzen gehabt, wenn er vielleicht nicht auf dem 18. Platz am Ende gelandet wäre.
Ich weiß nicht, also so eine Entscheidung muss ja direkt vor Ort getroffen werden. Also da kannst du ja nicht irgendwie einen Tag später kommen und sagen, ja, das war übrigens nicht in Ordnung, sondern wenn, dann muss es an Ort und Stelle jemand entscheiden. Also ich glaube, so eine Penalty nachträglich zu vergeben, das ist relativ schwierig. Und genau, deswegen glaube ich, hat es nichts mit dem Ausgang zu tun gehabt, aber die Diskussion hätte es sicher gegeben. Wobei ich einiges gesehen habe, wo ich sagen muss, so wow, also könnte man auch drüber diskutieren. Also das hat schon angefangen beim Check-in und irgendwie der Regelkommunikation, was das Equipment angeht, was ich absolut abenteuerlich finde. Also das ganze Jahr über schon, finde ich. Also es hat sich ja abgezeichnet, dass alle Athleten inzwischen einfach probieren, das Maximum irgendwo rauszuholen, was technische Ideen angeht. Und dass es nicht damit getan ist, zu sagen, ja, ihr dürft euch nichts mehr vorne in den Anzug reinstecken. Ist ja klar, dass jemand irgendwie einen Turm baut und die Flasche halt dann damit halt genau in die gleiche Position bringt. Ja. Also ja, das fand ich schon ganz schwierig, weil es letztendlich dann halt auch wieder so ist, dass halt auch da dann der belohnt wird, der die Regeln halt am weitesten schafft zu dehnen, ohne belangt zu werden. Es gab ein paar Situationen auch irgendwie, was Drafting angeht, wo ich sagen muss, so, wow, das hätte ich nicht riskiert in dem Rennen, also nicht so spät, dass man das am Anfang hat und wenn es halt irgendwie so die große Gruppe noch ist, dann kann man sich da auch immer noch so ein bisschen auf milde hoffen, wobei ich auch das nicht gemacht hätte. Also wir haben ja in den letzten 2 Jahren und auch in Nizza halt teilweise knallharte Kampfrichterentscheidungen gesehen und da verstehe ich Athleten dann nicht, die trotzdem, ja, sag ich mal, schon einfach da ganz schön risikobereit unterwegs sind für verhältnismäßig geringen Vorteil. Und schon die Entscheidung von Sam Laidlaw, sich auf diese Special Needs Station zu verlassen, finde ich, ist taktisch halt irgendwie schwierig, weil jetzt mal angenommen, und wir hatten auch einfach Jahre und ja auch in dem Jahr gab es ja im Vorfeld von dem Rennen Tage, da hat es an der Stelle halt einfach 30, 40 km/h Seitenwind. Und da fährst du mit dem Beutel im Mund und einer Hand am Lenker und sortierst da irgendwie drei Flaschen ein. Also da hast du keine Chance. Und deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, weil er eigentlich schon da einen sehr aufgeräumten Eindruck eigentlich macht bei solchen Sachen. Also er, glaube ich, taktisch ist er meistens relativ gut aufgestellt oder er weiß, wann es sich lohnt, ein Risiko einzugehen. Sagen wir es mal so rum, weil es hat sich am Schluss nicht ausgezahlt, aber ich fand es jetzt trotzdem nicht verkehrt in dem Sinn von ihm, aber also das war auf jeden Fall ein absolut unnötiges Risiko. Nicht nur Risiko, was Zeitstrafe angeht, sondern auch einfach Risiko, was Sturz und alles angeht. Also ja, keine Ahnung. Hätte ich anders gelöst. Ich weiß nicht, ob er es im nächsten Jahr dann anders macht. Aber ich habe mir da, ich hab da sogar nie getraut, mir überhaupt irgendwie den Special Needs Beutel zu nehmen an der Stelle. Eben aus den genannten Gründen.
Ja, ich kann mich an Taylor Nipp erinnern im vergangenen Jahr, die dann ja auch bei der Special Needs Station angehalten hat, um dann da ihre Beutel aufzufüllen. Ich glaube, das wollte Sam aber nicht machen. Auch vielleicht wegen des Radstreckenrekords.
Keine Ahnung, ob er da in dem Moment dran gedacht hat, aber das wären, wenn er das unbedingt machen will, dann muss er wahrscheinlich halt einfach diese 30, 40 Sekunden halt noch investieren und es dann halt in Anführungszeichen in Ruhe einsortieren. Aber wie gesagt, ich würde die Zeit nicht investieren, sondern ich würde es probieren, anders zu lösen. Gut, aber wie gesagt, das ist auch so, dass man sich da vorher sicher auch irgendwo Gedanken drüber macht, aber ja, hier und da ist einfach, glaube ich, dann der Reward gegenüber dem Risiko dann doch einfach zu gering. Also eine der Erklärungen, die ich halt habe, ist halt, okay, hat ja an dem Canyon hat er eben hinten den Flaschenhalter gehabt, dann seine zwei Flaschen vorne in diesem Setup und dann noch den Tank fahren, ja. Und er wollte vielleicht einfach auf dem Weg nach Javi hoch möglichst wenig irgendwie volle Flaschen hochfahren, ja, und hat es deswegen halt so getimt, dass er halt tatsächlich alle drei Flaschen dann halt oben leer hat, einfach weil am Ende, klar, das sind 4,5 Kilo, nee, sind nicht 4,5 Kilo, aber es sind zumindest mal, ja, 2,5 Kilo unter Umständen, weil ich glaube, er hat da die größeren Flaschen gehabt und dementsprechend macht es natürlich schon was aus, auf dem Weg nach oben, da die Flaschen dann leer zu haben. Aber ich glaube halt an der Stelle, das ist es nicht wert, absolut nicht. Aber ja.
Im Vorfeld gab es ja auch wilde Spekulationen und ja, ich weiß nicht, Verwunderung über die Position, über verschiedene Radpositionen, vor allem ja bei Christian Blumenfeld und Gustav Iden, die auf einmal wieder, ja, du hast einen Insta-Post dazu gemacht, an die Superman-Positionen von früher erinnert haben, was ja auch irgendwie nochmal für Gesprächsstoff gesorgt hat und irgendwie man das Gefühl hatte, dass alle Profis denken, oh, jetzt müssen wir nochmal unsere Position irgendwie verändern.
Also, ich glaube, die Norweger sind in vielen Bereichen klar absolut führend im Moment, gerade was den Sport angeht. Also wahrscheinlich vor allen Dingen in Sachen irgendwo Trainingssteuerung. Aber ich wundere mich dann teilweise ein kleines bisschen, wenn dann immer davon gesprochen wird, irgendwie, ja, wir drehen jeden Stein zweimal um und Marginal Gains überall. Und dann weiß ich nicht. Also wenn ich mir teilweise dann irgendwie, also was ich selber schon gesehen habe, was Ernährung angeht, da ist es ganz sicher nicht so, dass sie auch nur annähernd zu den, noch nicht mal zu den besten 20% in dem Sport gehören. Da wird, glaube ich, so viel liegen gelassen, dass ich mir halt immer, dass ich irgendwie den Kopf schüttel. Und das Gleiche gilt auch fürs Material. Also irgendwie der Trend ist, oder was heißt der Trend? Das ist kein Trend, sondern es gibt dafür halt klare irgendwie wissenschaftliche Ideen, irgendwie großes One-Way-Kettenblatt in Hawaii, und beide fahren irgendwie ein Zweifach-System mit verhältnismäßig, also ich will nicht sagen die Frauenübersetzung, aber es ist halt einfach verhältnismäßig klein und dann auch reifentechnisch einfach schlecht. Also es gibt irgendwie auch von dem Ausrüster einen Vorderreifen, der relativ gut funktioniert. Und dann sehe ich halt da viel, was einfach irgendwie liegen gelassen wird oder ja, wo ich mich dann schon irgendwo wundere, irgendwie passen ein paar Sachen irgendwie nicht, für mich nicht ganz so ganz von dem, was kommuniziert wird und was man dann tatsächlich sieht. Also auch irgendwie hörst du irgendwie Gustav und der spricht darüber, dass er irgendwie Angst hat, diesen Kardex Forsberg zu fahren im Rennen, wenn es so krassen Seitenwind hat. Ich wundere mich schon massiv, weil ich meine, die Jungs, die werden beide siebenstellig verdienen im Jahr. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen und haben irgendwie relativ gute Ausrüster. Keine Ahnung, also da schnippst du mit dem Finger und es stehen eigentlich 5 Laufradsätze da. Also das kann nicht anders sein. Und dann finde ich das schon irgendwie zumindest mal sonderbar. Aber gut.
Ja, wir haben gerade schon den neuen Radrekord angesprochen. 3 Stunden 57 ist Sam Laidlaw gefahren. Ich habe mal geguckt, bei deinem Sieg vor 10 Jahren bist du eine 4:20 gefahren. Ja, hattest da noch mit 4 Minuten Vorsprung den schnellsten Radsplit. Deine schnellste Zeit war 22, eine 4:09. Natürlich hat sich das irgendwie angebahnt, dass, oder es hieß immer, dass die 4-Stunden-Marke dieses Jahr fallen soll, aber hast du das für möglich gehalten, dass es dann irgendwie doch so schnell passiert?
Also man muss immer vor allen Dingen erstmal sagen, dass auch auf Hawaii einfach die Bedingungen die größte Rolle spielen. Und zwar im Verhältnis zu fast allen anderen Rennen ist das der wichtigste Faktor. Ja, jetzt fand ich, war es schon teilweise, ich will nicht sagen, früher war es härter, aber wir hatten schon. Also zum Beispiel gerade 2014 war es halt richtig windig. Und dann, sag ich mal, ist es schwierig, irgendwie das zu vergleichen. Und auf Hawaii ist halt wirklich so, wenn es da halt Wind hat, dann sind die Radzeiten halt 10 Minuten langsamer. Das ist halt ganz klipp und klar. Und dass das auf dem Rad mit eins der schnellsten Jahre war, das sieht man auch einfach daran, was auch die anderen da dann für Zeiten noch gefahren sind. Aber klar, das soll nicht irgendwie jetzt die Leistung von den Jungs schmälern oder meine Leistung irgendwie erhöhen zu der damaligen Zeit. Ich hätte es trotzdem nicht gedacht. Also nicht, weil Sam nicht kann, sondern weil ich ehrlich gesagt auch, also mir war schon bewusst, dass das ein echt auch hohes Risiko ist, was der Junge da geht. Aber vor allen Dingen, wenn man anschaut, wie schnell halt die erste Hälfte war. Also die zweite Hälfte war dann nicht mehr ganz so brutal krass. Da war immer noch Wahnsinn, aber er war ja am Wendepunkt, glaube ich, fast schon irgendwie 7, 8 Minuten schneller, wie das, was er eben beim letzten Mal gefahren ist. Und das ist natürlich echt Wahnsinn. Also das ist echt crazy, richtig,
Ja.
richtig verrückt.
Dann sind wir gleich bei der nächsten Frage. Glaubst du, Sam hat überzockt?
Ja klar. Ich meine, dagegen zu argumentieren, wäre doof. Also ich meine, man sieht ja das Resultat. Aber die Frage, das ist, glaube ich, gar nicht die Frage. Die Frage ist einfach, wie sehr hat er überzockt? Also war es wirklich so deutlich? Also hat er wirklich völlig überzockt? Weil klar ist natürlich schon auch, dass, sag ich mal, irgendwann wird dir in diesem Rennen halt klar, okay, um was geht's denn jetzt für mich hier noch, ja? Und wenn der Sieg halt weg ist, und das war das, warum Sam da irgendwie an den Start gegangen ist, dann wird's halt schon mal schwierig. Und wenn das Podium dann auch weg ist, dann findest du halt kaum für dich noch einen Grund, jetzt irgendwie dein Letztes aus dir rauszuholen, ja? Dann, und ich habe riesen Respekt davor, dass es halt echt mit Anstand zu Ende gebracht hat, aber dann wird es natürlich mental einfach ganz schwierig, da irgendwie noch wirklich weiterzumachen. Also ich glaube, er hat nicht so viel überpaced, wie das jetzt am Schluss irgendwie das Resultat glauben macht. Ja. Also ich glaube einfach, wenn er weiter komplett Vollgas durchgezogen hätte beim Laufen und einfach eben vielleicht, weiß ich nicht, mal 200 Meter gegangen wäre, sich nochmal gut verpflegt hätte und so weiter, sich ein neues Ziel gesucht hätte, dann hätte er auf jeden Fall auch noch Top 10 machen können. Aber darum ging es einfach nicht mehr. Und ich glaube, Patrick hat ihn dann natürlich auch mental einfach völlig zerstört. Also das ist halt ganz, ganz klar, dass so auf der einen Seite bei Sam hat man gesehen, oh, das sieht echt schon gar nicht so ohne aus und die Tendenz, wie er da jetzt Zeit verliert und so weiter. Klar kann man dann immer sagen, so, der geht vielleicht auch einfach echt konservativ an, der weiß, wie viel er da auf dem Rad investiert hat, probiert genau das Gegenteil zu machen von dem, was Patrick macht, was dann in dem Moment für ihn genau das Richtige ist, nämlich das Town Race im Laufen, eben das musst du nicht gewinnen, ja, so in die Richtung. Aber wenn du ihn angeschaut hast, dann halt vor allen Dingen Palani Road hoch, da hast du schon gewusst, so, oh, das wird echt hart, das wird richtig hart. Und Ja, ich glaube, dann ist es natürlich so, wenn du dann halt, also wenn du dann halt hörst, wie der von hinten angeflogen kommt, ja, das ist halt, du fängst an zu zweifeln und gleichzeitig gibt dir jemand von hinten auch hier alle Gründe dazu, dann ist halt.
Ja. Ich habe mir am Anfang gedacht, als Sam losgelaufen ist, okay, das sieht vielleicht schon nicht ganz so rund aus, aber vielleicht fängt er sich noch und läuft sich erstmal ein bisschen ein. Und als dann Patrick vom Rad gestiegen ist und dann da durch die Wechselzone geflogen ist, das war echt richtig krass. Und dann hat er ihm auf den ersten 6 Kilometern 2 Minuten abgenommen. Weil in Nizza hatte er ja auch 9 Minuten Vorsprung und dann dachte ich, okay, vielleicht reicht es, aber das war so schnell weg, das war wirklich krass anzusehen.
Ja, es war Wahnsinn. Also Patrick hat sich halt auch wirklich wie ein Rausch gelaufen und ist auch der Einzige, der halt so los läuft und du weißt halt, nee, das ist legit, ja. Das ist nicht irgendwie
Ja.
oder so, sondern, also klar ist er trotzdem natürlich die ersten Kilometer viel, viel schneller angelaufen, wie das, was er dann später gelaufen ist. Also er hat es ja auch gerade auf Hawaii auch schon ganz anders gemacht. Also er hat auf Hawaii ja auch schon einfach wahnsinnig schnelle letzte 10 Kilometer gehabt. Die hat er diesmal auch nicht gehabt, weil er es ja auch nicht mehr gebraucht hat. Aber
Ja.
hast natürlich schon gemerkt, so, nee, also jetzt ist halt nicht irgendwie Zurückhaltung, sondern jetzt ist halt wirklich, ja, also da, der wollte gleich von Anfang an klar machen, hier gibt es heute niemand außer mir, der das Rennen gewinnen wird. Und ja, als Konkurrent weißt du natürlich halt auch, wie Patrick laufen kann und dass das halt nicht einfach Show ist oder so, ja, sondern dass er das halt so durchzieht. Und dann bist du natürlich schon echt beeindruckt, das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, ja, letztendlich die anderen haben es ja nicht so gesehen, aber wie der da am Anfang, also auf dem Ali Drive da durch die letzten Verbleibenden da vor sich
Ja.
durchgepflügt. Also die sahen aus wie Laternenmasten. Also das war echt krass. Ich meine, du hast angesprochen, also ich hatte es auch schon gerade, ich glaube, bei meiner zweiten Teilnahme war es so, dass ich Freddy van Lierde auf dem Ali Drive überholt hatte und der war so langsam, dass ich gedacht habe, ja, ey, willst du irgendwie hier irgendwie zum Mondschein dann ins Ziel kommen? Was ist dein Plan? Und der hat mich dann später halt wieder eingeholt auf dem Highway. Und deswegen muss man halt schon sagen, so für die Normalsterblichen ist eigentlich die Taktik halt irgendwie auf dem Ali Drives erstmal noch entspannt anzugehen, schon die richtige. Und ja, wie du sagst, deswegen hätte ich auch nicht gleich schon auf dem Ali Drive gesagt, so, ja, das wird nichts für Sam. Aber dass Patrick das halt kann, ich glaube, das war irgendwo allen klar, ja.
Ja, was ich dann noch beeindruckend fand, ist, dass er ja, also mit seiner gottgleichen Laufform da richtig durchgepflügt ist, aber trotzdem nicht den Laufrekord von Gustav Iden geknackt hat.
Ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also erstens mal war er ja schon 5 Minuten schneller wie Gustav Iden auf dem Rad. Das ist der eine große Faktor. Und der zweite große Faktor ist mit Sicherheit, dass halt Gustav damals wirklich, was die Schuhe angeht, halt nochmal einfach einen kleinen Vorteil hatte, der halt inzwischen eben illegal gewesen wäre. Also er hatte ja damals noch so ein Spezialmodell, wo wir auch schon
Ja.
ein bisschen geguckt haben, weil ja, ich sag mal, meiner Meinung nach wurden die Regeln da auch etwas gedehnt, aber ja, das gehört eben dazu und also was heißt gehört dazu? Also es gehört dazu halt einfach alles zu verbessern, was irgendwie es geht zu verbessern und deswegen auch absolut legitim. Aber genau, er hatte damals halt schon mal munkelt so knappe 5,5 Zentimeter unter den Füßen, 6 Zentimeter vielleicht auch. Und das ist natürlich schon krass gewesen. Also natürlich sind es nicht nur die Schuhe, sondern eben auch, dass das Radfahren damals halt auch bei Gustav halt einen kleinen Ticken nochmal langsamer war. Und du hast halt auch gesehen, dass Patrick beim Radfahren durchaus auch richtig investieren musste. Also auch um mit zu bleiben, das muss man ganz klar sagen, auch wenn er sich immer schlau versteckt hat, da bist du nicht einfach nur mitgerollt. Also das muss man auch klar sagen. Also gerade der Variabilitätsindex, also so dieser sag ich mal, Maßstab für Gleichmäßigkeit im Rennen halt nicht gut. Also hast du echt zwischendurch richtig Spitzen bringen müssen. Und das tut dem Lauf natürlich nicht gut, vor allen Dingen energetisch, weil du halt exponentiell mehr Kohlenhydrate natürlich verbrennst, wenn du da eben zwischendurch drüber gehen musst. Und das waren sicher die Gründe für das Laufen. Und die schnellen Radbedingungen waren natürlich auch so, dass es beim Laufen dann halt nicht mehr ganz so schnell war, weil da wurde es dann halt schon, glaube ich, relativ schwül und auch relativ warm. Und ja, dementsprechend genau. Und was man auch sagen muss, das Rennen war halt einfach bei Kilometer, sag ich mal, 12 entschieden. Mustafa hat das Rennen damals halt entschieden, wirklich bei Kilometer 30. Und Gustav hatte damals alle Gründe, schnell zu laufen. Und wenn du Patricks Zieleinlauf anschaust, dann kann man jetzt darüber spekulieren, ob auch nicht noch 3 Minuten schneller gegangen wäre, ja.
Ja, wir haben am Anfang schon mal kurz über Rudy von Berg gesprochen, der sich aber irgendwie wieder so still und heimlich nach vorn gelaufen hat. So kam es mir zumindest vor.
Ja, absolut. Also ich glaube, was Rudi mit Sicherheit einfach richtig macht, ist, obwohl er eben noch nicht jetzt ein besonders alter Athlet ist, ist er trotzdem schon halt ein extrem erfahrener Athlet, kennt sich halt auch auf Hawaii wirklich gut aus und hat eigentlich genau das gemacht, was man von so einem erfahrenen Athleten eben halt auch erwarten kann. Der hat erst dann aufgetaucht, als es wirklich gezählt hat beim Radfahren. Also echt, erst so, sag ich mal, nach 100 Kilometer hast du ihn zum ersten Mal so richtig gesehen und hat dann hier und da ein paar Akzente gesetzt, die, glaube ich, auch dazu geführt haben, dass es einfach nicht mehr ganz so viele frische Laufbeine gab. Also die anderen, wo ich halt gesagt hätte in der Gruppe, die eigentlich prinzipiell stärker laufen müssten, wie er. Also gerade jetzt der Spanier, fällt mir gerade der Name nicht mehr ein,
Antonio
aber
Lopez.
genau, Antonio Lopez und auch zum Beispiel Barnaby oder so, der ja auch eher als sehr starker Läufer bekannt ist, die mussten halt auf dem Rad auch irgendwann richtig arbeiten. Und das siehst du ja auch, ich weiß nicht, irgendwo habe ich jetzt die Statistik gesehen, dass Patrick der Einzige war, der unter 2:45 gelaufen ist. Und das hatten wir auch auf Hawaii lang nicht mehr. Wenn du dir anschaust, ich glaube, 15 oder 16 Leute jetzt unter 8 Stunden.
Ja, 16.
Außer eben Patrick, keiner unter 2:45. Das sagt ganz, ganz viel aus, wie schnell das Radfahren natürlich war. Und ja, da läuft sich's einfach anders. Das ist halt ganz klar. Da musst du halt nicht mehr die absolute beste Laufleistung bringen, sondern da musst du halt mit den richtig kaputten Beinen halt laufen können. Und dass das Rudi gut kann, das hat er schon öfters gezeigt. Also egal, ob das Texas war, also du hast immer gewusst, Rudi ist da ein absoluter Fighter. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich kann da jetzt nicht in seinen Kopf reingucken, aber ich glaube eben, dass das genau auch sein Ziel war. Also der war nicht irgendwie jetzt unterwegs, weil er gedacht hat, er kann das Rennen gewinnen, sondern er hat halt gedacht, Top 5, im Optimalfall vielleicht sogar Podium. Und wenn du von Anfang an mit der Strategie da reingehst, dann kannst du natürlich auch ein paar Sachen anders machen, wie die paar Athleten, die halt ganz sicher irgendwie probieren wollen, das Rennen zu gewinnen, ja.
Ja. Ein lustiger Fakt ist eigentlich auch, dass die Top 5 von Nizza quasi alle eine Position nach vorne gerutscht sind, außer Sam Lehto. Also Patrick von 2 auf 1, Magnus von 3 auf 2, Rudy von Berg von 4 auf 3 und Leon Chevalier von 5 auf 4. Also es ist schon Konstanz.
Das ist mir auch aufgefallen und ja, lustigerweise ist es wirklich so, dass Championship Season hast du doch immer die gleichen Leute auch wieder da vorne und erst nach dem Rennen habe ich mir dann eigentlich überlegt, so bei den Sachen, die ich irgendwie auch prognostiziert habe und so weiter, hätte mir das viel eher klar sein müssen, weil das ist wirklich keine neue Erkenntnis. Und gerade zum Beispiel jetzt, was Leon Chevalier angeht, war das halt ganz interessant, weil ich mit ihm tatsächlich eben auch ein bisschen Kontakt hatte. Und es ist halt Wahnsinn, was du in dieser Saison natürlich an Rennen machen kannst. Und da ist es dann wirklich auch nicht einfach, halt bei dir zu bleiben und zu sagen, nee, ich will eigentlich vor allen Dingen in Kona performen und dann eben auch bewusst in Kauf zu nehmen, dass du halt im März nicht schon in der Form bist, irgendein 100-Rennen zu gewinnen.
Insgesamt war es ein sehr goldenes Jahr für den deutschen Triathlon. Nicht nur der Olympiasieg in der Mixed Relay, auch der erste WM-Doppelsieg jetzt seit 2019 von Jan und Anne. Du als Triathlon-Legende Deutschlands, um die Zukunft des Sports ist es doch gut bestellt, oder?
Ja gut, das bildet ja vor allen Dingen erstmal den Ist-Zustand ab und nicht die Zukunft, weil man muss ganz klar sagen, dass die Athleten, die jetzt vorne sind aus deutscher Sicht, ist nicht die Zukunft des deutschen Triathlonsports. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Also Patrick ist jetzt 38, glaube
38, ja.
ich. Wenn du dir Anne Haug und auch Laura Philipp anschaust, das ist nicht so, dass das die nächsten 5 Jahre noch die Athleten sein werden, die irgendwie in dem Sport alles gewinnen. Ich habe zwar jetzt heute Morgen irgendwie in der FAZ ein Interview und Bericht auch mit Patrick gelesen, wo er schon auch ziemlich aggressiv halt sagt, er glaubt, er könnte noch viel, viel mehr. Aber das habe ich auch lange Zeit geglaubt und da war ich schon einfach am Limit. Und das weiß man dann meistens erst, wenn man halt drüber ist, über dem Limit. Und bis dahin glaubt man immer, dass es noch viel, viel mehr geht. Aber vielleicht straft er mich ja auch ein weiteres Mal Lügen, dagegen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es nicht die Zukunft ist. Aber wenn man auf die Zukunft schaut, dann glaube ich, muss uns trotzdem nicht bange sein, weil ja, wir haben eben ein Clean Sweep bei der letzten 73 WM gemacht, mit ganz anderen Athleten, wie sie jetzt auf Hawaii vorne waren. Und keiner von denen ist bis jetzt auf der Langdistanz. Also da kann man sicher auch noch einiges erwarten. Und man sieht das ja auch über die T100 Strecke, dass wir da echt eigentlich ganz gut aufgestellt sind, zumindest mal im Männerbereich. Frauen Langdistanz sieht es ein bisschen schwieriger aus, aber das muss aktuell auch noch nichts heißen. Also ich glaube, man sieht inzwischen jedes Jahr oder fast bei jedem Rennen gibt es irgendwie zwei Athleten, von denen ich noch nie was gehört habe. Und das geht inzwischen halt relativ schnell und ist auch beileibe nicht mehr so, dass du irgendwie mit, weiß ich nicht, 27 deine erste Langdistanz machst und 5 Jahre später ein großes Rennen zu gewinnen, sondern man sieht ja, es gibt heute, weiß ich nicht, Athleten 23, 24 und die machen ihr erstes Rennen und sind gleich ganz vorne mit dabei.
Ja.
Also ja, aber nee, insgesamt klar. Also im Männerbereich sehe ich das schon relativ positiv und es war jetzt auch wichtig, ganz klar, dass nochmal so ein deutsches Jahr irgendwie da ist, weil ohne eben mediale Aufmerksamkeit ist es schwierig in dem Sport, das ist auch klar. Und das Einzigste, was irgendwie dafür sorgt, dass aktuell eben auch noch die großen Sendeanstalten da mit ziehen, sind eben auch deutsche Erfolge. Das muss man klar so sagen.
Ja, wir haben jetzt auch bei Jan Stratmann gesehen, der jetzt auch ja in Barcelona seine erste Langdistanz gewonnen hat, der ja eigentlich so einer der ersten Athleten ist, würde ich sagen, aus der jüngeren Generation, der den Schritt wirklich auf die Langdistanz gewagt hat.
Ja, zum Beispiel aber dann auch Willi Hirsch,
Ja.
der in Frankfurt ein geiles Rennen gemacht hat und allein schon die Entwicklung von Frankfurt zu Barcelona ist Wahnsinn. Klar, also ich denke, Freddy Funk wird einer der nächsten sein, der mit Sicherheit auch dann den Step wagen wird bei Mika Not. Ich denke, also vielleicht 1, 2 Jahre, wahrscheinlich 2 Jahre, dann wird auch der seine erste Langdistanz machen. Und ja, ich meine, man sieht ja klar, dass es heute nicht mehr vonnöten ist, irgendwie viermal Hawaii zu starten, bis du irgendwie den Code kennst dafür, sondern da ist inzwischen so viel Know-how da, dass auch die jungen Athleten auch direkt beim ersten Mal da ganz vorne mit dabei sein können, wenn sie sonst alles mitbringen. Ja.
Ja, wenn wir schon bei der Zukunft sind, müssen wir natürlich auch über deine Zukunft sprechen. Erstmal die kurzfristige am Wochenende HYROX. Du hast schon deine Pläne fürs nächste Jahr angesprochen. Machst du eine ganze Saison dann auch HYROX auch als, ich sag mal, Profi?
Ja, nee, Profi, das sind ja zwei Dinge, würde ich mal sagen, die einen Profi definieren. Die erste Definition ist, du machst nichts anderes außer den Sport. Und da kann ich
Ja,
ganz
das
klar sagen,
stimmt.
wird nicht so sein. Das kann gar nicht so sein. Und die zweite Definition ist, du verdienst damit einen Lebensunterhalt und auch das wird bei iVox ganz sicher nicht sein. Also dementsprechend nein, ganz sicher nicht als Profi. Aber ja, klar, es ist schon, ich habe da schon gewisse Ziele, wobei da auch gewisse Limiter da sind. Also ich habe ja mit dem Triathlon aus guten Gründen auch aufgehört. Einer davon waren eben ja auch die anhaltenden Achillessehnenprobleme. Und auch wenn im Moment schon ganz gut ist und ja, mich da jetzt nicht so wahnsinnig einschränkt, ist halt trotzdem so, dass jetzt, um da jetzt richtig anzugreifen, da müsst ihr auch im Laufen ganz andere Intensitäten und Umfänge machen. Das geht gar nicht und will ich auch nicht. Aber ja, trotzdem will ich natürlich irgendwie rausfinden, was da geht mit, logischerweise bringe ich irgendwie erstmal eine ziemlich gute Grundlage insgesamt mit. Ja, das ist auch klar. Also, dass ich da jetzt nicht irgendwie von null irgendwie einsteige, das ist klar. Und ich finde es eben insgesamt einen interessanten Sport, der auch wahnsinnig wächst und der auch noch Riesenpotenzial hat. Das ist ganz klar. Wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen, das mal vielleicht in der Offseason mal mit einzubauen. Es macht wirklich Spaß und bringt auch viel irgendwie für einen Triathlon. Ist auch einfach insgesamt ein sehr gesunder Sport mit der Kombination irgendwie aus Kraft und Ausdauer. So gesehen kann man eben auch sagen, dass ich mit Sicherheit irgendwie fitter bin, wie ich das sogar 2000 war. Der Mensch ist ja immer in absolut unterschiedlichste Richtungen zu optimieren. Und klar war ich damals natürlich jetzt irgendwie was Trainingsumfang. Sauerstoffaufnahme, keine Ahnung, Leistung, anaerobe Schwelle und so weiter auf einem komplett anderen Level, wie ich jetzt bin. Aber ich war halt zum Beispiel besonders stark, ja. Also das kann man natürlich auch sagen. Also klar kann man irgendwelche so Sachen, die jetzt mit dem Körpergewicht zu tun haben, die kann man dann noch einigermaßen gut, weil das Körpergewicht natürlich auch einigermaßen gering ist. Aber jetzt gerade so diese klassischen Kraftsachen irgendwie, weiß ich nicht, Deadlift und irgendwie Benchpress oder sowas, da bin ich jetzt auf jeden Fall deutlich fitter, wie ich das irgendwie damals war. Und es macht eben auch Spaß, ja, das so. Also ich werde auf jeden Fall ein paar Rennen machen. Hamburg ist jetzt mal so auch ein bisschen zum Test nochmal ein paar Daten für mich sammeln und so. Wie hat sich jetzt das Training im Sommer da ausgewirkt und auch um zu sehen, was irgendwie ein realistisches Ziel sein kann für die Saison, ja. Und dann, genau, werde ich aber auf jeden Fall entsprechend eins formulieren und dann gucken, wie es weitergeht.
Sehr gut. Am Mikrofon werden wir dich auch noch weiter hören in Zukunft.
Ja, also da ist natürlich nicht, das ist jetzt nicht meine eigene Entscheidung, das ist auch klar, das entscheiden andere. Wenn euch das gefällt, dann kann ich nur empfehlen, lasst ein paar Kommentare oder schreibt meinen jeweiligen Auftraggebern eine kleine E-Mail. Nee, also es macht mir Spaß und ist natürlich auch cool, es hält dich schon halt sehr aktiv im Sport. Also ich hätte mich sonst wahrscheinlich nicht so mit dem Rennen in Hawaii beschäftigt, wie ich das jetzt gemacht habe. Und es ist dann für mich auch was total Schönes, weil es irgendwie ja auch irgendwie ein ganz wichtiger Teil irgendwie von meinem Leben ist und war. Und ja, man das dann auch nicht einfach so in Ordner packt und dann ist alles vorbei, sondern wenn du dich halt weiter mit dem Sport und mit dem Rennen dann auch beschäftigst, dann beschäftigst du dich ja immer auch ein bisschen mit dir selber und das ist eigentlich, glaube ich, ganz, ganz schön, so die Kombination und ja, hab mir alle eure Podcasts und auch YouTube-Sachen angeschaut, weil, wie gesagt, man muss dann schon entsprechend, ja, ist so, also ich meine, das war nicht das Einzigste, also natürlich auch irgendwie ProTrain News und irgendwie Lionel Sanders und allen auf Insta und so weiter folgen, weil letzten Endes ist das natürlich schon auch die Basis. Ich weiß zwar vieles, aber dann von den Athleten halt direkt, ja, da musst du am Ende während dem eher immer aufpassen, dass du halt nicht in die falsche Rolle gerätst, weil eigentlich, wie gesagt, bin ich da ja als Experte und nicht als Kommentator. Und da ist bei mir dann eher so, wenn dann so viel Detailwissen oder Wissen da ist, dann musst du manchmal eher ein bisschen aufpassen und auch dich mal hier und da ein bisschen zurückhalten mit dem ganzen Zeug, was du eigentlich gerne alles erzählen würdest. Ja.
Ja. Sebi, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören und euch eine schöne Offseason.
Jawohl, so sieht's aus. Schöne Offseason. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.